Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu meinem neuen Podcast The Holistic Talk. Mein Name ist Margot Esser und ich freue mich, zu der nächsten Folge jetzt, heute, Licht, Gesundheit, Lebendigkeit. Was hat Licht mit der Einheit von Körper, Geist und Seele zu tun? Alles dreht sich um Licht, Gesundheit und Lebendigkeit. Und als Diskussionspartner habe ich heute einen besonderen Gast eingeladen, Ludwig Reiser, Umweltmediziner, PhD und Heilpraktiker. Und was mich an ihm begeistert, ist diese ganzheitliche Denke, dieses umfassende Denken. Und wir sind ja hier im Holistic Talk und deshalb, Ludwig, ich freue mich so, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier heute da sein darf. Ich finde auch gerade dieses Thema absolut spannend. Es ist das, was mich beruflich die letzten 20 Jahre schon mit beschäftigt hat. Und nachdem das mit deiner Arbeit ja auch hervorragend zusammenpasst, herzlichen Dank dafür, dass ich heute hier sein darf.
Wollen wir das ein Stück beleuchten? Was hat unsere Gesundheit, unsere Lebendigkeit mit dem Thema Licht zu tun? Was ist dein Aspekt? Was sind deine Impulse, deine Erfahrungen auch?
Na, wenn man es ganz einfach mal physikalisch betrachtet und gar nicht so philosophisch, spirituell, sondern rein physikalisch betrachtet, dann ist das Licht das erste Mittel, das wir brauchen, damit Leben überhaupt funktioniert. Also von der Tatsache angefangen, dass das Licht uns die Wärme auf diesem Planeten spendet, bis zu der Tatsache, dass Licht das ist, was in unserem Körper jede Bewegung, jeden Gedanken, jeden Stoffwechselprozess, absolut alles anstößt. Also sozusagen die kleinste Energieform unseres Lebens ist. Licht ist die reine Lebensenergie. Und damit ist natürlich das Licht eigentlich aus einer ganzheitlichen, aus einer holistischen Weltsicht überhaupt nicht herauszulassen. Es geht nicht ohne Licht.
Ohne Licht kein Leben.
Ohne Licht kein Leben. Leben ist Licht, könnte man eigentlich sogar so sagen.
Leben ist Licht. Ja. Das finde ich sehr schön. Wir kommen noch mal zurück. Oder ich liebe den Erwin Schrödinger, Quantenphysiker und Nobelpreisträger, nicht für das Thema Licht. Aber er hat in den 30er Jahren schon gesagt, ohne Leben kein Licht. Alles Lebendige auf diesem Planeten braucht Licht. Und du hast es jetzt sehr schön mit deinen Worten formuliert. Wenn wir jetzt über die materielle, über die physiologische Ebene hinausgehen, auf die Körper-Geist-Seele-Ebene, wie siehst du da das Licht?
Da bringst du jetzt drei große Themenbereiche gleich zum Anfang in einem Topf. Das ist nicht so ganz so einfach zu beantworten. Ich möchte es mal so probieren. Vom Körper angefangen ist das Licht einfach die pure Lebensenergie. Also im Asiatischen nennt man es das Qi. Und wenn wir über dieses Qi oder Lebensenergie per se reden wollen, dann ist das in der Physik reines Licht. Also wir kennen das vielleicht mit dieser ATP-Synthese, hat man schon mal vielleicht gehört aus der Energiesynthese des Menschen. Da ist das ATP eigentlich nur der Träger. Und das Licht ist das, was die tatsächliche Arbeit macht. Und dann in die geistige Welt ist es nicht mehr weit, weil jeder Gedanke ist ein Nervenimpuls. Das sind nicht einfach nur Elektronen, die dort ausgetauscht werden wie in irgendeinem Computer, sondern es sind letztendlich Lichtimpulse und Lichtsignale, die neurologisch verarbeitet werden und die unsere Gedanken ausmachen. Außerdem, jetzt kommen wir dann langsam in den dritten Bereich, in den seelischen Bereich rein. Wir haben ja auch Organe, die lichtempfindlich sind und damit meine ich jetzt nicht unsere Augen, sondern zum Beispiel unsere Zirbeldrüse. Das ist eins der zentralsten Organe, das wir, ja, sagen wir es mal so, für ein gesundes Gleichgewicht zwischen Seele und Geist brauchen. Es ist immer noch ein riesiges Wunder, was genau in der Zirbeldrüse passiert. Wir wissen das bis zum heutigen Tag nicht ganz genau, aber eins wissen wir, es ist lichtempfindlich. Und da möchte ich nochmal zu den Gedanken die kleine Brücke schlagen, weil es gibt sowas wie helle und dunkle Gedanken für mich. Also damit meine ich, helle Gedanken sind diese Gedanken, die uns nähren im ganzheitlichen Sinne. Also es gibt Gedanken, die tun uns gut, die geben uns Kraft, die bringen uns voran und es gibt Gedanken, die bringen uns nicht voran, die bringen uns eher in die Dunkelheit, wie zum Beispiel Angst, wie Einsamkeit etc. pp. Also großes Thema.
Ja, finde ich toll erklärt. Kannst du dem zustimmen, wenn ich so meine Erfahrung als Therapeutin einbringe, wenn ich morgens aufwache, habe ich einen Gedanken. Ist er lichtvoll, ist er düster? Der Gedanke verbindet sich mit einem Gefühl. Da kommt unsere Seele dann auch nach meiner Meinung ins Spiel. Gedanke, Gefühl und der Körper reagiert auf das Gefühl, auf den Gedanken. Und so sind wir für mich, was ich in der Körperarbeit wahrnehme, diese enge Verbindung, dass uns bewusst wird, jeder einzelne Gedanke ist so wichtig, weil er entscheidet über lichtvoll, düster, Einfluss auf die Seele, Einfluss auf unseren Körper. Was kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als Tipp geben, wie wir unsere Gedanken ausrichten können, selbst ausrichten können, dass wir nicht gedacht werden, sondern dass wir selber denken?
Also ich glaube, das Erste und das Wichtigste ist, dass man sich dieser Kraft überhaupt erstmal bewusst wird. Und das ist für mich eine Tatsache, jeder Mensch, jede Seele auf diesem wunderschönen Planeten hat zwei Wölfe in sich, sage ich mal, einen hellen, einen dunklen, und das sind unsere Gedanken. Das heißt, diese Wölfe entscheiden über uns, über unser Wohlfühlen, über unsere Gesundheit, über unseren ganzen Lebensverlauf letztendlich. Und wenn wir mit unseren Gedanken, das ist das Futter für diese Wölfe, wenn wir helle Gedanken haben, dann füttern wir sozusagen den lichtvollen, den hellen, den kräftigen Wolf. Und wenn es dunkle, düstere Gedanken sind, dann füttern wir auch diesen Wolf. Also letztendlich, wir sind die Schmiede unseres eigenen Schicksals. Und das eben über unsere Gedankenwelt, über unsere Wahrnehmung, über unser Bewusstsein. Und das Zentralste, das, was wir am besten greifen können, sind die Gedanken. Also ja, Gedankenhygiene ist wichtig. Gedankenmotivation in eine positive Richtung ist sehr wichtig, aber oft ein bisschen leichter gesagt als getan.
Jetzt denken wir pro Tag zwischen 60.000, 80.000 Gedanken. Die können wir nicht alle kontrollieren. Was ist deine Empfehlung oder wie machst du das? In ein Beispiel aus deinem Leben. Wie gehst du damit um, dich auf lichtvolle Gedanken zu fokussieren?
Ja, also erstens mal möchte ich eingestehen, dass mir das nicht immer gelingt. Also ich bin auch Mensch und es ist einfach so, dass ich nicht jeden Tag nur die guten Gedanken haben kann. Das schaffe ich nicht. Aber was mir hilft, wenn ich einfach merke, ich bin jetzt mit meinen Gedanken zu sehr im Schimpfen, im Vorwurf, im Motzen, einfach in negativen Gedankenwelten, dann hilft mir die Erinnerung an ein positives Gefühl. Zum Beispiel die Erinnerung an eine Liebe oder an meine Kinder oder an irgendetwas, was mich wirklich innerlich stärkt. Also nicht einfach nur, was mir Spaß macht, wie Mineralien oder sowas, sondern es muss schon mehr sein. Es muss etwas sein, was mich innerlich wieder aufrichtet.
Und also ein gutes Gefühl.
Ein gutes Gefühl, ein guter Gedanken. Also speziell zum Beispiel Menschen, die man lieb hat, sind dort einfach sehr hilfreich. Wenn man an die denkt, dann geht es meistens schon ein Stückchen besser.
Also das ist für mich auch ein wichtiges Beispiel, was du jetzt gesagt hast. Wenn ich morgens aufstehe, ich habe versucht, mir anzugewöhnen, meine Gedanken zu beobachten. Wenn ich aufstehe, so, was denke ich? Und dann gehe ich bewusst an mein Schlafzimmertür und habe einen Blick auf die Berge und dann lasse ich bewusst in mir den Gedanken entstehen, mein Gott, leben wir in einer wunderbaren Region hier. Und dann entsteht auch schon mit einfachen Dingen ein Gefühl von Dankbarkeit. Dankbarkeit, hier zu sein, ich kann aufstehen, ich kann mich bewegen, manchmal stehe ich auf mit irgendwelchen Unbeweglichkeiten und ich kann feststellen, über diesen Prozess, meine Gedanken selbst zu beobachten und sie in die Disziplin zu bringen, verändern sich dann auch die körperlichen Missempfindlichkeiten und es geht wieder weg, kann mich dann wieder gut bewegen.
Das ist absolut richtig, aber wenn du jetzt schon sagst körperliche Missempfinden, dann kann man das ganze Spielchen auch noch eins weiter treiben, nämlich nicht nur unsere Gedanken, die wir uns mit Disziplin und mit Bewusstwerdung optimieren können, sondern auch unser ganzes Leben trägt dazu eigentlich bei. Also ich möchte jetzt mal von den Gedanken so ein Stückchen weggehen. Kommen wir doch zum Beispiel mal zu dem Thema Ernährung. Es gibt so wertvolle Lebensmittel, die so reich an Photonen sind. Also Photonen, Entschuldigung, das ist das physikalische Begriff für Licht. Ob es die im Leinöl gibt, ob es die im Honig gibt, ob es die in Aloen gibt. Es gibt so viele unterschiedliche Pflanzen und Vitalstoffe und Nährstoffe, die darin sehr reich sind. Wenn wir uns sowas regelmäßig zuführen, du bist, was du isst, dann füllt das allein physikalisch auf stofflicher Ebene schon unsere ja, unsere innere Lichtwelt an. Mhm. Und dann kann man noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt natürlich auch viele Punkte, die uns unser Licht kosten. Außerhalb von den Gedanken. Da reden wir über die ganzen Umweltschadstoffe, da reden wir über die Toxine. Das ist jetzt nicht immer nur Alkohol und Zigaretten, sondern das ist einfach das, was uns in unserer Welt begegnet. Ob das Schwermetalle oder Leichtmetalle sind, ob das Lösemittel sind, ob das Weichmacher sind, ob das von mir aus auch Elektrosmog ist. Es gibt sehr, 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 sehr viele Themen aus der Umweltmedizin, die uns schwächen. Und sie schwächen uns damit, dass sie uns unsere Energie, also unser Licht letztendlich abziehen.
Mhm. Und dann ist wichtig, dass wir wieder bewusst Licht zunehmen über positive Gedanken, gutes Gefühl entstehen lassen und gute Ernährung, lichtvolle, nährstoffreiche Lebensmittel zu uns nehmen, die voller Licht sind und damit auch wieder über Lebendigkeit verfügen und uns Lebendigkeit geben im Vergleich zu Fast Food. Also mich machen sie schwer,
ja.
Ich fühle mich nachher nicht gut und diese Leichtigkeit, diese Frische, diese Lebendigkeit bekommen wir über lichtvolle Lebensmittel.
Absolut, absolut, ja. Aber es sind nicht nur im Prinzip Lebensmittel, es ist auch das, wenn wir uns draußen in der Natur bewegen und einfach tiefer atmen und uns mehr mit Sauerstoff anreichern, dann hat unser Körper es auch deutlich leichter, wieder Licht herzustellen, weil es ist Gott sei Dank so, dass unser Körper sehr, sehr stark ist und sehr, sehr, ich sag's mal so, ein hohes Lichtpotenzial hätte. Ob wir das nutzen, steht auf einem ganz anderen Papier. Aber wir hätten ein großes Potenzial. Und damit können wir auch dunkle Gedanken, dunkle Materie und dunkle andere Aspekte letztendlich wieder lichter, heller machen oder sozusagen die Qualität der Energie in eine optimalere Richtung bewegen. Und das ist einfach letztendlich kurz gefasst mit einem bewussten Lebensstil schon erheblich zu optimieren.
Ich würde gerne ein Beispiel erzählen. Ich war mit meinem Mann vor etwa 10 Jahren im Regenwald in Ecuador. Wir waren eingeladen von dem Volksstamm der Achua und durften kommen. Und der Schamane, Bürgermeister, wie man es auch immer nennen mag, hat uns selber geführt, einen ganzen Tag durch einen Primärregenwald. Und es ist Regenwald. Die Bäume sind gigantisch groß. Die Natur ist so üppig, so kraftvoll. Aber es regnet immer. Hohe Luftfeuchtigkeit, Temperatur 35, 40 Grad. Und ich war in einem Regenkeep. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann, das erstickt mich. Dann nahm ich das Regenkeep aus, hatte dann nur noch eine Baumwollbluse mit langen Ärmeln an. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, wie die Natur, wie die Kraft dieser Bäume mich reinigt, meine Gedanken klärt und ich plötzlich ein Gefühl von Leichtigkeit und Freude bekam. Dann habe ich für mich nochmal verstanden, hier in diesem Extrem, in dieser Fülle der Natur, diese Reinheit, dass wir Menschen die Natur brauchen, dass sie unser Lebenselixier ist. Wie du gesagt hast, dass wir in die Natur gehen, dass sie uns reinigt. Kannst du dir vorstellen, die Photosynthese, die die Pflanzen machen, also CO2 aufnehmen, das Licht aufnehmen, daraus Sauerstoff für uns herstellen, dass wir Menschen auch eine Art Photosynthese machen?
Nein, in dem Sinne, was Photosynthese bedeutet, würde ich das richtig verneinen, weil Photosynthese ist ein ganz klarer Mechanismus, wie aus Kohlenstoffdioxid, Wasser und Licht einfach Zucker und Sauerstoff wird. Und das kann alles, was grün ist. Also wenn ich mir jetzt die Haare grün färbe, kann ich deswegen noch keine Photosynthese und ansonsten habe ich nicht so viel Grünes an mir. Das, was wir können oder wie wir mit dem Licht direkt umgehen, kann man mehr in den Bereich der Bioresonanz packen. Also zum Beispiel, wenn sich meine Haut allein verfärbt, wenn die braun wird, weil ich in der Sonne war, dann ist das ein biologischer Resonanzeffekt, der absolut auf das Licht oder nur vom Licht kommt, sagen wir es mal so. Und andersrum, jetzt einen Schritt weitergehend auf die Frage hin, ob wir sozusagen Licht produzieren können.
Mhm. Das war meine Frage.
Genau. Ja. Ich denke, ja, das können wir. Es gibt da sehr unterschiedliche wissenschaftliche und philosophische Ansätze, aber allein mit der Kirlian-Fotografie, wo man schon die äußeren Energiefelder von Menschen darstellen kann oder Aura-Fotografie oder nennen wir es, wie wir wollen, haben wir immer so ein paar Komponenten, die ganz typisch sind für das Licht. Jede Aura hat eine Farbe und eine Farbe gibt es nur mit Licht, weil Ja. Das kann man nicht trennen. Das geht nicht. Also strahlen wir sozusagen immer in einem gewissen Maße Licht aus. Und ich glaube, dass das eigentlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist für uns Menschen, weil über dieses Licht glaube ich tatsächlich auch, dass wir uns untereinander ein bisschen erkennen oder wahrnehmen können. Also es ist nichts, was wir im Bewussten wahrnehmen, weil unsere Augen dafür zu unempfindlich sind. Also wir können das nicht sehen. Man kann es technisch darstellen, ja, aber wir können es selbst nicht sehen. Zumindest nicht mit den Augen. Wenn ich da einen kleinen längeren Exkurs machen darf. Ich glaube, wir können das mit den Nieren wahrnehmen, weil die Nieren sind ja aus dem gleichen Keimblatt entstanden wie die Augen. Nur nicht, dass sie sich nach oben und außen entwickelt haben, sondern nach unten und innen. Also nicht ins Bewusstsein nach außen gerichtet, sondern ins Unbewusstsein nach innen gerichtet. Und dieses Organ kann Licht wahrnehmen. Das wissen wir. Es gibt einige Studien, die das bewiesen haben. Die Niere ist genauso wie die Zirbeldrüse lichtempfindlich. Und da sollte sich doch die Frage stellen, warum sind Organe überhaupt lichtempfindlich? Jetzt ist es eingepackt in uns. Sollte man annehmen, ist es eh recht dunkel. Warum sind die Organe lichtempfindlich? Naja, wenn wir jetzt bei dem, was wir gerade gesagt haben, bleiben, dass jeder Mensch Licht ausstrahlt, dann brauche ich irgendwo eine Antenne, um dieses Licht wahrnehmen zu können. Und ich glaube, das sind bei uns die Nieren und darüber erkennen wir unsere Partner und die wichtigsten Punkte in unserem Leben erkennen wir, glaube ich, an dieser, nennen wir es mal Lichtsignatur. Mhm. Also die Seele erkennt die andere Seele über das Licht, von mir aus auch über das organische Organ.
Ludwig, ich finde das hochspannend, wenn du von den Nieren sprichst auch, dass sie lichtempfindlich sind, dass sie eine Bedeutung haben für das Licht und siehst du noch andere Organe im Körper, die Zirbeldrüse hast du schon erwähnt, aber ist die Niere jetzt besonders?
Ja, die Niere ist schon besonders, weil sie in der anthroposophischen Sicht der Dinge ganz klar auch nicht nur ein Filterorgan ist, sondern auch ein Sinnesorgan. Das ist in der Regelmedizin jetzt so nicht unbedingt verbreitet, diese Ansicht, aber für mich ist das einfach ein sehr zentraler Punkt, denn ich bin davon überzeugt, dass wir eben nicht einfach nur eine körperliche Physik haben, sondern dass wir auch eine geistige und eine seelische Physik haben und die betrifft absolut jeden Körperbereich. Das heißt, nehmen wir allein unsere Fingernägel oder unsere Fußnägel, die sind wunderbar lichtempfindlich, weil drum müssen wir im Sommer häufiger Zehennägel schneiden wie im Winter, weil im Winter kommt kein Licht dran. Also letztendlich ist unser ganzer Körper lichtsensitiv und ich denke, jede Zelle ist lichtsensitiv. Nur die Bedeutungen und die Intensitäten sind einfach Unterschiede. Mhm. Und da gibt es für mich drei Organe rauszuheben, die von zentraler Bedeutung sind. Das sind die Augen, das ist die Zirbeldrüse und das sind die Nieren.
Ich würde da gerne nochmal einhaken. Meine erste Erfahrung überhaupt mit diesem Thema war 1996 in Verbindung mit Albert Popp, dem Quantenphysiker, der als erster Messinstrumente entwickelt hat, um das Licht in Gemüse, in Hühnereiern, in unserer Sacred Aloe Vera oder überhaupt in den Aloe Vera Pflanzen sichtbar zu machen und mit dem wir experimentiert haben, dieses Stückchen Aloe-Blatt, Aloe ausgeschälte Aloe-Gel aus dem Blatt auf die Haut aufzulegen, dann in so eine Apparatur reinzugeben und zu sehen, wie das Licht aus dem Blatt in die Haut geht. Das war für mich sensationell. Und das, was er entwickelt hat, was er erforscht hat, war zu sagen, wir Menschen sind Lichtsäuger. Wir müssen ständig Licht aufnehmen, um meine Interpretation, die Lebendigkeit zu erhalten. Wir geben Licht ab, wir verbrauchen Licht. Wenn wir Stress haben, Sorgen, Ängste, verbrauchen wir noch mehr Licht. Wie ist das für dich? Macht das Sinn?
Also ich finde Professor Popp auch absolut großartig, weil der einfach in der Grundlagenforschung zu diesem Themengebiet wirklich mit die entscheidendsten Meilensteine, würde ich sagen, gelegt hat. Erstens mal hat er eine Unterscheidung reingebracht, die wir vielleicht auch aufgreifen sollten, den Unterschied zwischen lebendigem und nicht lebendigem Licht. Weil sonst könnte ich ja sagen, okay, dann nehme ich eine Glühbirne im Mund, tue ein bisschen Strom drauf und dann werde ich schon satt. Nee, so funktioniert's ja nicht. Das muss man mal, glaube ich, ein bisschen aufpicken.
Ja, bitte.
Weil wir kennen das aus der Stofflichkeit. Wir wissen, es gibt bestimmte Stoffe, die nimmt unser Körper nicht auf, wenn sie als Reinsubstanz vorliegen. Erst wenn diese Substanzen schon mal durch einen Organismus gewandert sind, also von einer Mikrobe aufgenommen wurde oder von einer Pflanze oder von einem Pflanzenfresser, Säugetier, was auch immer, und wir das dann essen, dann können wir diese Materie verwenden. Das nennt man dann eine Bioverfügbarkeit und die haben wir meines Erachtens beim Licht auch. Das heißt, Licht, das in einem lebenden Organismus ist, ist, würde ich sagen, prinzipiell bioverfügbar. Das heißt jetzt nicht, dass wir Glühwürmchen essen können, um uns damit mit Energie anzureichern. Nein, sondern es geht um dieses ganz feine, optisch nicht sichtbar, sondern nur technisch messbare Licht, das wir zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, in der Aloe haben. Und dieses Licht verhält sich auch ein bisschen anders. Also es ist wie eine Energie, wie ein Strom, der sozusagen von einem Körper zu einem anderen Körper rüberfließen kann. Und das tut ja das Licht aus einer Taschenlampe letztendlich nicht. Das habe ich entweder an und dann strahlt es raus und weg ist es. Aber da sind physikalisch Unterschiede in dem Licht letztendlich drin.
Also das Licht, dass das lebendige Licht auch eine Verbindung herstellt. Eine Verbindung, Pflanze, geht in die Haut, geht in den Körper. Nach dem, was wir erforscht haben in dieser Zeit, dann auch über die Dunkelfeldmikroskopie mal sichtbar zu machen. Wenn alle Bedingungen stimmen, dass diese Lichtquanten sich in eine ordnunggebende Struktur wiederfinden, kennst du das auch? Kannst du dem zustimmen, dass dann, wenn wir Mittel zu uns nehmen, die diese Lebendigkeit der Lichtquanten haben in Form von ordnunggebender Struktur, dass sie dann auch in unserem Körper ordnunggebend wirken?
Dann muss man nochmal einen Schritt zurückgehen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen lebendem und nicht lebendem Licht? Mhm. Und ich glaube, der Unterschied ist ganz einfach zu greifen und zu definieren. Das ist Bewusstsein. In dem Moment, in dem Licht in irgendeiner Art und Weise mit Bewusstsein in Verbindung steht, hat es andere Eigenschaften wie ein technisch totes Licht. Dann wirkt es strukturierend, dann wirkt es formenbildend, dann wirkt es eine Ordnung herstellend und so weiter. Aber es ist letztendlich das Bewusstsein, das damit dranhängt. Weil Licht an sich, egal ob jetzt bioverfügbares oder nicht bioverfügbares, ist per se nur Energie. Und das Bewusstsein ist sozusagen der Adressaufkleber auf dem Licht, der die Wirkung definiert. Also ich sag's jetzt mal, ich will noch einen Punkt weitergehen. Wenn ich mich jetzt mit Licht auseinandersetze und Lichttherapie mache, sei das mit, ist ja wurscht womit. Wenn ich jetzt eine Lichttherapie mache und ich bin nebenbei mit dem Bewusstsein beim Fußballschauen oder bei den aktuellen Lottozahlen, dann nehme ich diese Energie sehr, sehr viel an der Wirkung. Wenn ich aber sozusagen mit meinem Bewusstsein mitgehe und diesem Ganzen auch einen Auftrag gebe, dann ändert sich das radikal. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel viele Produkte unterschiedliche Qualitäten haben, weil meines Erachtens das Bewusstsein und die Absicht des Produzierenden letztendlich in dem Licht, das im Produkt drinnen steckt, mit dranhaftet und somit das Bewusstsein auch auf den Kunden, Patienten, wie auch immer, letztendlich übergeht. Also da müssen wir mehr über Bewusstsein reden, finde ich, was diese Ordnung gibt, was diese Struktur gibt.
Also hängt Bewusstsein und Licht auch zusammen? Bildet Licht Bewusstsein? Weckt Licht Bewusstsein? In jedem Fall hat Licht eine große Bedeutung, eine Einheit, eine Verbindung herzustellen.
Ja, die Frage, weckt Licht Bewusstsein, würde ich sagen, insofern ist diese Aussage richtig, weil damit wir Bewusstsein haben, muss eine Energie fließen. Ohne Gedanken, ohne Physis gibt es auch kein Bewusstsein und die Energieform, die das Bewusstsein auslöst, ist das Licht. Insofern ist das absolut richtig.
Licht weckt Bewusstsein. Ich finde das herrlich. Wenn wir darüber reflektieren, was das bedeutet, das heißt Achtsamkeit, das heißt Präsenz, nicht zurückdenken, nicht nach vorne denken, sondern was ist jetzt, was geschieht in diesem Moment? Und dann mit den Gedanken achtsam zu sein, mit unserer Wahrnehmung achtsam zu sein, dann entsteht eine besondere Bewusstheit.
Ja, absolut richtig. Und da darf man dann auch so ein bisschen sich an der eigenen Nase packen, ob es nicht auch wieder immer wieder Momente gibt, die uns zum Beispiel dieses Bewusstsein oder dieses Licht, bleiben wir beim Licht, nehmen. Da will ich jetzt nochmal auf einen Punkt hinaus, der mir sehr wichtig ist, wenn wir durch irgendwelche äußeren Umstände, zum Beispiel einen Sauerstoffmangel haben, wie auch immer der jetzt zustande kommen soll, dann führt das letztendlich prinzipiell zu einer Reduktion unserer Lichtsynthesefähigkeit. Also wir produzieren weniger ATP. Das ist keine Behauptung, sondern das ist wissenschaftlich oft genug nachgewiesen. Weniger Sauerstoff ist gleich weniger ATP, ist gleich weniger inneres Licht, ist gleich weniger Bewusstsein, ist gleich, jetzt kommen wir auf deine Begriffe zurück.
Weniger Selbstheilung.
Weniger Selbstheilung, weniger Güte, weniger Liebe, weniger positive Aspekte im Ganzen. Also es kommt ja immer wieder vor, dass wir durch äußere Einflüsse gedrängt werden oder in Probleme gebracht werden, die uns eben dieses Licht kosten. Und da, glaube ich, sollten wir ein Bewusstsein entwickeln, solche Momente zu erkennen und uns dann eben so zu verhalten, dass dieser Verlust an Licht und Liebe nicht stattfinden kann.
In diesem Moment, wenn wir uns selbst beobachten und das feststellen, oh, ich verliere jetzt, ich verliere mich, ich verliere Licht, da kommt Negativität, Destruktivität. Was wäre deine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer? Was tue ich in diesem Moment, wo ich es feststelle?
Letztendlich wieder mit Bewusstsein arbeiten.
Atmen.
Weil ein tiefes Durchatmen schon mal mehr Sauerstoff reinbringt, damit mehr Licht reinbringt, mehr Ruhe reinbringt. Und immer an eins dran denken, dass Licht, egal wie, eine Energieform ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel negative Gedanken habe, also negatives Licht, dann ist es erstmal eine Energieform. Und ich kann diese Energie drehen. Und zwar in jeder Sekunde meines Seins. Ich brauche dieses Etikett, was auf dem Licht draufklebt, nur verändern. Das heißt, es in einen positiven Kontext stellen. Für mich in eine positive Bedeutung stellen. Und schon ist dieses negative Licht ein positives Licht. Und der Energieverlust oder der Lichtverlust lässt sich damit auch, naja, nicht ausgleichen, aber verändern.
Das, was du sagst, bedeutet für mich in der Konsequenz, dass ich wahrnehme, was alles an Informationen auf uns einprasselt. Medien, Gespräche, Veranstaltungen. Und wir sind ja sehr nach außen gerichtet. Das heißt, einfach mal die äußeren Augen zu schließen, nach innen zu gehen. Ich persönlich habe entwickelt, ich atme Licht. Das habe ich vom Pop gelernt. Und es hilft sofort, mich wieder einzumitten, mich zu spüren, mit meinem Herzen in Kontakt zu kommen und bewusst zu sagen, nee, das will ich jetzt nicht, das bleibt draußen. Und in mir einen Frieden, eine Zufriedenheit herzustellen. Das ist für mich ein erster Schritt, wie ich mich einnorde, wenn ich sehe, gespürt habe, ich verliere mich. Oder anders, wenn ich zu einer Veranstaltung gehe, zu Freunden gehe oder wo mehrere sind. Viele sagen dann, oh, es ist eine unangenehme Energie. Ja, dann bin ich auch in dieser, es sind dunkle Gedanken. Und dann zu sagen, ich bringe jetzt meine Freude rein. Ich bringe jetzt mein Lichtvolles rein. Und auch mit diesen lichtvollen Gedanken die Situation, die Energie zu verändern. Wie ist das für dich?
Das ist absolut richtig, was du jetzt gesagt hast. Also ich kann das im Prinzip so für mich einfach nur bestätigen. Ich hätte es vielleicht ein bisschen männlicher formuliert.
Magst du es männlich formulieren, bitte?
Also für mich ist es eigentlich so, Licht ist ein Energieniveau. Und wenn ich mich innerlich positiv orientiere und innerlich eine gute Energie und eine gute Kraft und ein gutes Licht habe, dann geht von mir prinzipiell das Licht aus. Das heißt, ich werde damit zu einem Licht im Alltag. Und das hat natürlich den Vorteil, dass es mein gesamtes Umfeld sozusagen mit positivem Licht infiziert und sich dort bei den anderen letztendlich auch vermehren und verbreiten kann. Und ja, damit ändern wir letztendlich alles. Nur man muss immer an eins dran denken, das ist der Grund, warum ich die Physik so lieb, weil mit der Physik kann man das alles immer so schön erklären. Die Energie läuft immer vom höheren Teil zum niedrigeren Teil, nie andersrum. Das heißt, jemand, der kraftlos ist, kann jemandem Kräftigen keine Energie geben. Es geht immer nur andersrum. Und das lädt auch letztendlich, wenn wir uns suboptimal positionieren, lädt es auch dazu ein, dass uns unsere Energie von anderen abgesogen, geraubt wird. Und da darf man natürlich auch ein bisschen dann an sich selber denken. Es ist schön, die Welt mit hellem Licht, mit gutem, positivem Licht zu infizieren. Aber man darf dabei auch bei sich bleiben und sein eigenes Maß sozusagen nicht verlieren. Es gibt für mich Situationen, wo ich sage, okay, da ziehe ich mich mit meinem Licht, um jetzt bei den Begriffen zu bleiben, da ziehe ich mich mit meinen Gedanken, mit meinem Licht raus, da mache ich nicht mit. Und es gibt andere Momente, wo ich sage, okay, jetzt gehe ich hier auch gerne mal großzügig rein und lass auch mal Energie oder bin bereit, Energie zu verlieren, dass im Prinzip das Umfeld sich besser sortieren kann. Das hängt immer von der Situation ab.
Ich finde, das sei ein schöner Gedanken, dieses sich zurücknehmen, sich auch rausnehmen und nicht sagen, das ist negativ, sondern es umzukehren und ich sorge jetzt für mich. Ja, also wirklich auch diese eigene Verantwortung, dass unser Gefäß voll bleibt. Und dann kann ich andere auch nähren, wenn ich in der Fülle bin, wenn ich in voller Licht bin, voller lebendigem Licht bin. Jetzt eine andere Frage. Wir sind ja jetzt in der Weihnachtszeit. Vom Ursprung her schon keltisch, vorchristlich, eine lichtvolle Zeit. Der Lichtbringer, auch da spielt das Licht eine große Rolle. Wenn wir jetzt über die Religion hinausgehen oder beyond religion, beyond church, was ist für dich das Weihnachten, das Licht in Verbindung mit Licht?
Spannende Frage, geile Frage. Also Weihnachten per se ist für mich eins der schönsten und wichtigsten und heiligsten Feste, die wir haben. Ich liebe es, nicht nur, weil ich einen ganzen Stall voll Kinder habe, und das einfach für mich auch mit die schönste Zeit des Jahres ist, ganz klar, weil alles eben leuchtet und glitzert und schön ist. Aber ich will auf einen anderen Punkt hinaus, den ich vielleicht viel wichtiger halte. Weihnachten ist im Winter, nicht in der hellen Zeit, nicht in der lichtvollen Zeit, sondern in der dunklen Zeit. Warum ist es genau eigentlich am dunkelsten oder in den dunkelsten Tagen des Jahres? Eigentlich ganz einfach, weil wir Licht immer nur im Dunklen wahrnehmen und weil wir uns auch auf diese lichtvollen Werte nur dann besinnen, wenn wir im Dunklen stehen oder wenn diese Werte verloren gehen. Also ich habe so das Gefühl, wir sind gesellschaftlich gerade in einem Winter, egal ob wir Sommer oder Winter haben. Und insofern ist eigentlich dieser weihnachtliche Gedanke oder die Gedanken, die hinter Weihnachten stehen, etwas, was uns die ganze Zeit und alles wieder aufhellen sollte. Es geht da nicht einfach nur ums Verteilen von Geschenken. Ja, dazu ist es ein bisschen degeneriert worden, aber eigentlich ist es auch mit den ganzen Brauchtümern, die dranhängen, ein Fest der reinen Liebe. Mhm. Es geht hier für mich an Weihnachten um nichts anderes als um das Zelebrieren und Verteilen von Liebe. Und damit bringen wir Licht in die Welt. Also ob das jetzt die Christi Geburt ist, ist ja auch sozusagen, das Licht kam in die Welt. Das kann man jetzt mit den Religionen unterschiedlich werten und interpretieren, darauf wollen wir gar nicht hinaus. Aber ich glaube, man kann sich auf den Punkt einigen, Weihnachten ist eigentlich das Fest, wo wir das Wunder des Lichtes feiern und dem Licht auch mal einfach seine Bedeutung geben, die es in unserem Leben hat. Also es ist mehr als Energie. Es ist
eine hohe Schwingung.
Es ist eine hohe Schwingung. Es ist das, wo eigentlich jede Seele meines Erachtens hinstreben sollte.
Ja. Ich glaube, dass wir das auch tun. Bewusst, unbewusst bin ich mir sicher, dass wir es tun. Und viele Krankheiten, Herz-Kreislauf, ja, oder Herzerkrankungen, das ist so meine Sichtweise, wo ich viele Jahre beobachtet habe, was, wenn Menschen Herzinfarkt haben, was ist mit der Liebe in diesem Menschen? Da ist vieles verloren gegangen. Und für mich ist so auch die Einladung, jetzt in dieses Weihnachtsfest zu gehen, unser eigenes Herz wahrzunehmen, zu öffnen, mal hineinzuschauen, hineinzuhorchen, unseren Kopf mit dem Herzen zu verbinden. Und da kommt mir einfach die Frage, was ist für dich Liebe?
Nächstes
haben wir nicht abgesprochen.
Klasse.
Und es kommt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz spontan. Und das macht es so schön mit dir, Ludwig, dass ich das, dass das sein darf.
Ja, das darf absolut sein. Vor allen Dingen, die Liebe ist ein spannendes Thema und ein Thema, das mich gerade aktuell in jüngster Zeit wieder sehr intensiv bewegt. Weil ich glaube, es ist wohl das komplizierteste und zugleich das einfachste Thema, das es überhaupt gibt. Weil ich glaube, Liebe kann man nicht alleine empfinden. Liebe braucht immer ein Pendant. Es braucht immer sozusagen einen zweiten Aspekt. Liebe an sich ist aber letztendlich nur ein Gefühl. Also das heißt, die Liebe findet in mir statt, bezieht sich aber immer auf etwas. Also dadurch, dass es in mir stattfindet, regt es, um auf unser eigentliches Thema, das Licht, zurückzukommen, ja unsere eigene Lichtsynthese an. Also man sieht das bei Jugendlichen, finde ich das immer am schönsten zu sehen, wenn die frisch verliebt sind, die brauchen weder Schlaf, noch brauchen die Essen, noch haben die Krankheiten, noch gibt es dort irgendetwas. Die sind einfach geflutet von Licht und Liebe und damit kerngesund, satt und glücklich. Und das ist perfekt. Das ist absolut perfekt. Aber es braucht diesen zweiten Punkt. Und da ist der Punkt, glaube ich, wo es wirklich kompliziert wird. Das habe ich aus eigener Lebenserfahrung mir, ja, sagen wir es mal so, auf schwierigen, harten Weg erlernen müssen. Ich dachte am Anfang immer, wenn ich jemanden liebe, dann bedeutet das, dass ich von dem anderen etwas bekomme. Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit, Anerkennung, was auch immer. Aber das ist der große Trugschluss, weil das ist nicht die Liebe, sondern das ist das Konstrukt, was unsere menschliche Psyche draus macht, was wir familiensystemisch oder wie auch immer draus machen. Die Liebe per se ist das Gefühl, das ich habe. Das heißt, selbst wenn der andere mir nichts gibt, keine Zärtlichkeiten, keine Aufmerksamkeiten, kein gar nichts, aber ich ihn liebe, dann braucht er mir nichts geben, weil das Gefühl produziere ich selbst.
Ja.
Das heißt, ich brauche den anderen zwar als Objekt der Liebe, aber er gibt sie mir nicht, sondern ich erschaffe sie selbst heraus. Und wie das jetzt ganz genau funktioniert, das weiß ich dann, das habe ich nicht für mich klären können. Warum liebt man manche Menschen und warum liebt man andere weniger oder eben nicht? Ich glaube, dass wir da letztendlich wieder schon bei einem Lichtphänomen sind, und zwar bei einem Resonanzphänomen. Dass entweder das Licht des anderen passt zu meinem Licht, dann ist Liebe möglich, oder es passt eben nicht zu mir, dann eben nicht.
Finde ich es wunderschön formuliert, wie du das gemacht hast. Denkst du, dass Liebe auch bedeutet, zu schauen, was der andere braucht und nicht in die Erwartung zu gehen, ich bekomme, sondern was brauchst du aus diesem Gefühl, was du so wundervoll beschrieben hast? Dieses Gefühl entsteht aus mir heraus und dann kommt, den anderen glücklich zu sehen. Was kann ich für einen Beitrag leisten, wenn ich sehe, ihm fehlt was, ja? Und ich kann es erfüllen oder kann ihm beistehen in schwierigen Dingen zum Beispiel.
Ich glaube, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, wo ich nicht weiß, ob das so wirklich absolut richtig ist.
Es geht um deine persönliche Meinung. Liebe kann nur jetzt ganz persönlich sein.
Liebe kann nur absolut persönlich sein, ja. Also ich glaube, Liebe kann man in erster Linie nur geben. Man kann sie nicht erwarten. Man kann Liebe schon bekommen, ja, aber man kann dieses Gefühl nicht bekommen. Also ich sag's jetzt mal so, wenn mich ein Mensch liebt, der tut alles für mich, aber ich liebe ihn nicht, dann ist alles, was er macht, eigentlich bedeutungslos. Für ihn nicht, weil er tut es aus Liebe, aber für mich ist es bedeutungslos, weil es löst bei mir nichts aus. Und
löst bei dir vielleicht Wohlsein aus oder Freude aus, vielleicht auch eine Verpflichtung.
Ja, aber nicht das Gefühl von Liebe.
Ja, das ist klar.
Und anders ist es, wenn ich das Gefühl für Liebe habe, dann spielt es keine Rolle, was der andere gibt. Und ich glaube, es ist ein natürlicher Trieb, dass man dann mehr in dem Gebemodus ist. Weil man sieht es ja am besten, wenn man Kinder hat. Ich meine, jeder, der Kinder hat, kennt dieses Phänomen. Die können machen, was sie wollen. Und manchmal könnte man sie, egal wie man sie liebt, der Schlangen. Aber man tut doch alles für sie. Und das ist Liebe. Und dann gibt es ja diesen Begriff mit dieser bedingungslosen Liebe. Das ist ein Wort, was ich finde, das esoterisch oder psychosomatisch etwas ausgelutscht ist. Weil für mich bedeutet die Bedingungslosigkeit in der Liebe einfach das, diese Erkenntnis, Liebe fühle ich in mir. Und sie ist deswegen bedingungslos, weil der andere nichts tun muss, damit ich diese Liebe fühle. Dann reden wir über eine bedingungslose Liebe, dann reden wir, glaube ich, über eine echte Liebe. Und die hat man bei Kindern und in ganz wenigen einzelnen anderen Momenten.
Wunderschön formuliert. Ich danke dir, lieber Ludwig. Das war sehr spannend, ganz spontan und aus der Intuition, aus unserer Intuition heraus. Für heute sage ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Wir wünschen euch ein liebevolles, lichtvolles Weihnachtsfest. Meine Einladung an euch ist, bringt Kopf und Herz zusammen und habt dieses wunderbare Gefühl, was wir alles haben und was wir auch sind und dass wir dafür auch Dankbarkeit empfinden können. Ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, Dankbarkeit hat eine sehr hohe Schwingung. Wir werden dadurch auch lichtvoller, wenn die Schwingung höher ist. Und lasst uns gemeinsam das Weihnachtsfest so zelebrieren, dass wir uns wieder an dieses Licht und an diese Liebe in uns erinnern. Das wünsche ich euch und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Eine schöne Zeit, eure Margot.